Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von 2,1 Millionen. Bislang hatten wir Politiker, wir hatten Journalisten, wir hatten Politikwissenschaftler zu Gast. Heute aber haben wir eine ganz andere, eine neue Perspektive hier im Podcast. Sie ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen in Ostdeutschland, stammt aus Magdeburg. Damit sage ich herzlich willkommen, Annette Gröschner. Hallo.
Hallo.
Liebe Frau Gröschner, es ist Mittwoch. Wir sitzen hier im Podcaststudio der Volksstimme in Magdeburg. Wir wollen reden über Ostdeutschland, den gesellschaftlichen Wandel, Erinnerungen und die Folgen auf die Gesellschaft heute. Sie sind eine Chronistin und Beobachterin der letzten Jahrzehnte in Ostdeutschland und in Sachsen-Anhalt. Sie haben mal vor längerer Zeit die Geschichte erzählt, dass Sie in jeder Stadt mit der Linie 4 fahren. In Magdeburg fährt die ja bekanntlich von Krakau nach Olvenstedt. Warum fahren Sie mit der Linie 4?
Ja, es ist eine längere Geschichte, weil ich war mal bei den Berliner Seiten der FAZ. Das ist schon viele Jahre her, so ums Jahr 2000. Und da bin ich immer in Berlin mit Bus- und Straßenbahnlinien gefahren, die so Grenzen überschritten haben. Also Grenzen, die offensichtlich waren, Grenzen, die eher so unterm Straßenbelag waren oder so außergewöhnliche Linien. Und das ist dann ein Buch geworden und die Berliner Seiten der FAZ wurden abgeschafft und ich fand das so toll, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, weil man einfach so viel von dem Ort sieht, an dem man sich befindet und in der Straßenbahn Sachen passieren, aber gleichzeitig auch außerhalb. Also das Leben draußen läuft ab und das Leben in der Straßenbahn ist nochmal ein völlig anderes. Ja, also wer sitzt dort, was machen die Leute? Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin viel unterwegs. Das war eine Zeit, wo ich auch viel im Ausland gelesen habe oder so Workshops gemacht habe und habe dann gedacht, ich mache es einfach weiter, da wo ich bin. Und dann fiel mir ein, naja, ein bisschen schwierig, wenn man, also man braucht was Verbindendes. Und dann habe ich überlegt, welche Linie fällt mir da ein? Und da fiel mir die erste Linie ein, die ich in meinem Leben gefahren bin. Und das war die Linie 4, die damals noch mit einer Gotha-Straßenbahn, also heute würde man sagen eine alte, damals war es eine ganz moderne Bahn, damals von Krakau, wie sie auch heute fährt, bis zur Hermann-Giesler-Halle fuhr, also bis zum Schlachthof. Aber weil keiner Schlachthof oben auf die Linie schreiben wollte, hat man halt Hermann-Giesler-Halle geschrieben. Die Strecke gibt es nicht mehr. Aber das war sozusagen der Anlass und da die 4 in fast allen Ländern irgendwie vorkommt, bis auf asiatische Länder, wo es eine Pechzahl ist, wie bei uns die 13, das wusste ich aber nicht, als ich das angefangen habe. Und ich bin quasi in der ganzen Welt unterwegs gewesen, bis auf Australien, in alle Kontinente und bin überall mit der Linie 4 gefahren und mache das auch immer noch und mache auch noch regelmäßig hier in Magdeburg Lesungen in der alten Gotha Straßenbahn, was die Straßenbahnfreunde von der IG Nah, die haben ja so ein Depot mit alten Fahrzeugen und da fahren wir auch noch in diesem Monat, es gibt auch noch Karten, mit der Linie 4 durch Magdeburg. Meine Schwester erzählt was über Magdeburger Straßenbahn und ich lese aus diesen Geschichten aus aller Welt.
Fahren Sie heute noch gerne Linie 4?
Immer. Egal, wo ich bin, auch wenn das Buch ja schon lange, auch mittlerweile schon vergriffen ist, aber ich mache eigentlich immer noch weiter.
Wenn Sie heute durch Magdeburg gehen oder fahren, so kurz vor der Wahl, wie nehmen Sie die Stadt wahr?
Naja, ich bin ja in Berlin. Ich habe gar nicht so viel mit der Wahl zu tun. Wir haben ja auch eine Berliner Wahl, auch nicht uninteressant. Also ich kann sagen, was ich halt finde, wie die Stadt auf mich wirkt. Ich bin ja weggegangen, schon relativ früh. Da war ich 18, erst nach Schönebeck, dann nach Berlin. Und da hatte ich eine völlig andere Stadt im Kopf, eine sehr enge Stadt, eine Stadt, die sehr auf die Industrie konzentriert war, die sehr eng auch im Denken, in der Kultur war. Und ich wollte einfach nur weg. Und jetzt sehe ich eine Stadt, die offen ist, die sich dem Fluss wieder zugewandt hat. Also eine Stadt, die sich quasi einmal umgedreht hat. Ja, also weg von diesen Industrievierteln hin zur Elbe, hin zu dieser wunderbaren Landschaft des Stadtparks. Und das liebe ich. Ja, ich bin zwar irgendwie umgezogen schon vor 44 Jahren, aber die Elbe ist für mich ein Fluss, die Elbe in Magdeburg, wo ich immer wieder hin muss. Also ich bin auf dem Werder aufgewachsen, muss man auch dazu sagen. Und ich bin auch jemand, immer wenn Hochwasser ist, muss ich nach Magdeburg kommen und Sandsäcke füllen. Also jetzt ist dieses Niedrigwasser ist für mich jetzt auch so ein Punkt, wo ich denke, ich war vor 13 Jahren bei dem höchsten Stand der Elbe 7,45 oder 7,47 und jetzt bin ich da, wo es 38 Zentimeter sind. Also ich habe auch immer mit diesem Fluss gelebt, auch mit dieser Umwelt oder auch Klima, egal wie man es nennen will. Also die früher konnten wir halt den Fuß nicht in die Elbe halten, weil sie so dreckig war. Also man durfte da nicht reinfallen und heute ist es halt so, dass es so niedrig ist, dass man fast durchlaufen kann und man sieht keine Binnenschiffe mehr. Also ich war ja auch so ein Kind, was so Binnenschiffe geliebt hat. Und da merkt man eben schon, dass sich die Stadt einerseits zum Positiven verändert hat und andererseits aber Kräfte wirken, die wiederum dazu führen, dass man eben klimatische Probleme bekommt. Ja.
Und gesellschaftlich, wie hat sich da verändert?
Also ich finde, die Stadt ist offener, auch kulturell offener. Es gibt wahnsinnig tolle Projekte, wo ich auch eine große Hochachtung habe, wenn jemand ein Projekt macht, jetzt nicht nur in Magdeburg, auch in der Umgebung. Wir sind ja viel gereist in den letzten Jahren. Ich habe ein Buch geschrieben mit Peggy Mädler und Wenke Seemann, drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Und da haben wir so eine Leseperformance. Und da waren wir eben auch in kleineren Orten, auch in Sachsen-Anhalt, zuletzt in Seehausen. Und ich war begeistert, was die Leute da auf die Beine stellen. Also man kommt in Seehausen an und die Stadt ist irgendwie tot, ist niemand auf der Straße, also man muss auf irgendeinen Rufbus warten, um irgendwie, ich habe kein Auto, um irgendwo hinzukommen. Und dann ist da eine Veranstaltung und plötzlich sitzen da 200 Leute und man denkt, es gibt ein Bedürfnis danach. Es gibt ein Bedürfnis danach, sich zu treffen und sich auszutauschen. Ja. Und da hat man dann wieder so Hoffnung, ja, und denkt, es kann ja gar nicht so schlimm sein. Ja. Aber ich weiß es immer nicht.
Letzte Woche war Paul Ronsheimer bei uns hier im Podcast zu Gast und er hat gesagt, wenn Franz Josef Wagner noch leben würde, würde er in seiner Kolumne die Sachsen-Anhaltiner fragen, warum sie denn so wütend sind. Wissen Sie darauf eine Antwort?
Naja, das ist eben das Problem, dass einfache Antworten gibt's da nicht. Und das Problem ist ja, dass in dieser Gemengelage, in der wir uns jetzt bewegen, immer so schnell nach einfachen Antworten. Das muss eben, wir brauchen Veränderungen, wir brauchen irgendeinen starken Menschen, der dies und das macht. Es ist einfach eine differenzierte Gesellschaft und das geht einfach nicht. Und genauso ist die Frage mit dieser Stimmung. Die Stimmung ist natürlich eine Gemengelage aus vielem. Ne? Also dies hat natürlich diese ganze Transformationszeit, die man irgendwie so hinter sich gebracht hat, aber eigentlich nicht so wirklich aufgearbeitet. Und viele Kränkungen sind einfach so verfestigt. Ne? Also ich habe mal mit einer Psychoanalytikerin gesprochen und die hat gesagt, es gibt so eine ostdeutsche Befindlichkeitsstörung. Also dass es wirklich so ist, dass die Kränkung so tief sitzt und manchmal hat sie gar nichts mit der Realität zu tun. Wir wundern uns ja manchmal, dass Leute so wirklich so schrecklich wütend sind und glauben, sie sind zu kurz gekommen und die sitzen dann in ihrem Einfamilienhaus und haben ein Auto vor der Tür. Also es gibt eigentlich erstmal keinen Grund, also wo ich dann sage, naja, ich wohne in einer Mietwohnung, ich habe kein Auto, also mir geht's schlechter. Also was ist eigentlich jetzt das Problem? Aber es hat so eine Frage des Mentalen, irgendwie so diese Aufmerksamkeit, die man nicht bekommen hat, auch viel Einsamkeit. Ich glaube, dass wir, also Marx hat ja mal davon gesprochen, dass man alle Verhältnisse ändern muss, wo der Mensch ein geknechtetes, ein gedemütigtes und ein vereinsamtes Wesen. Also da ging es schon um diese Einsamkeit, interessanterweise vor 200 Jahren. Also ich glaube, dass die Einsamkeit so ein großes, etwas wirklich Wichtiges ist, dass viele eben auch weggegangen sind und die zurückgeblieben sind, glauben eben, sie sind sitzen gelassen worden, ja. Und manchmal denkt man, sie haben sich vielleicht auch wenig Mühe gegeben, die Leute zu halten, ja. Also, das ist ja auch das, warum viele von uns, einschließlich mir, weggegangen sind, war eben dieses, dass es so ein verengtes kulturelles Bild auf Menschen gegeben hat, dass alles, was man anders gemacht hat oder ob man anders aussah, immer sofort beschimpft wurde. Und ich habe einfach Angst, dass wir genau wieder in diese Verhältnisse kommen, wo es völlig in Ordnung ist, dass man Leute auf der Straße beschimpft, weil sie anders sind, weil sie anders aussehen, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie einen Hut aufhaben, weil es ist eigentlich egal. Also alle die nicht so genauso sind wie man selbst, die sind zu bekämpfen. Und das finde ich, das ist etwas, wo ich denke, das will ich nicht. Das müssen wir irgendwie verhindern, dass es einen Unterschied gemacht wird zwischen Menschen. Ja. Und das treibt mich wirklich um. Ja. Weil da finde ich eben auch viele Parallelen zu den 80er Jahren, in denen ich hier aufgewachsen bin. Und denke mal, ja, die Zeit nach 1989, so schwierig sie auch gewesen ist, war aber irgendwie so eine offene Zeit. Und auch wenn wir viele Probleme hatten, aber es ist auch viel entstanden und viele Sachen, die einfach auch besser sind, ja. Auch natürlich Sachen, die uns ärgern, also wenn die Mieten zu hoch sind oder wenn die Lebenshaltungskosten irgendwie nicht mehr übereinstimmen mit dem, was man verdient und ja, all diese Sachen, wo ich immer denke, da muss man auch gegen aufstehen, ja, aber ich finde es manchmal schwierig, dass es dieses Gekränktsein eigentlich mit der Realität nicht so viel zu tun hat. Also man darf es auch nicht links liegen lassen. Man sieht ja, was dabei rauskommt, ja. Also ich immer die Frage, auch zu fragen, woher kommt diese Kränkung? Und da ist man natürlich nicht bei einem Gespräch, was in 5 Minuten zu Ende ist, sondern das ist eine größere Geschichte, ja.
Woher kommt die Kränkung? Ich frage jetzt die Frage einfach.
Naja, die ist so, die hat sich so hochgeschaukelt, glaube ich, ja. Also wir hatten ja mal eine Zeit, als hier, denke ich immer dran, dass irgendwie als Hartz IV und noch Hartz IV hieß und da gab es ja in Ostdeutschland eine Bewegung dagegen, diese Montagsdemonstration und die waren ja noch links. Die hatten ja nichts mit rechts, mit AfD zu tun, ja. Aber die wurden ja eher belächelt, so. Und ich glaube, das ist diese Kränkung des Belächeltwerdens. Ihr seid ja nur Ostdeutsche oder ihr habt keine Ahnung, ihr habt ein Demokratiedefizit und all diese Sachen, die dann eben auf der politischen Ebene dazu geführt haben, dass viele sich auch zurückgezogen haben oder radikalisiert haben. Also es gibt so eine Art Gefühl, dass man irgendwie so ein bisschen gedemütigt wird, weil man Ostdeutsch ist, ja. Also ich kenne ja auch, ich bin ja viel unterwegs, auch überall und ich finde, es hat sich gebessert, aber so wenn man in den 2000er Jahren so unterwegs war, da gab es immer so ein bisschen so diesen Ton und den hat man dann als Ostdeutscher auch immer sofort im Ohr gehabt, so dieses, naja, jetzt seid ihr ja befreit. Also wenn ich da gelebt hätte, ich hätte dies und das nicht gemacht und ich habe dann immer gedacht, oh Gott, wenn ich dich angucke, hättest du wahrscheinlich überhaupt nichts anderes gemacht als die meisten. Also dieses Glück, woanders geboren zu sein und einfach eine andere Voraussetzung gehabt zu haben und dann wurde einem das so immer aufs Butterbrot geschmiert, dass man ja eigentlich so ein bisschen eine defizitäre Persönlichkeit ist, einfach weil man so aufgewachsen ist. Und ich finde ja immer eher, dass es einfach eigentlich ein Erfahrungsschatz ist, den wir haben, weil wir viele Sachen einfach kennen und eigentlich sagen können, also da möchte ich auf jeden Fall nicht mehr hin, auch wenn du das jetzt gar nicht weißt, weil du es nicht erlebt hast, könnte man ja jetzt zurücksprechen. Aber ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass eben auf der politischen Ebene einfach immer das Ostdeutschsein eher so ein Defizit war. Und als Angela Merkel dann Kanzlerin war, die ich auch letztendlich doch schätzen gelernt habe, auch wenn ich das nicht überhaupt nicht meine Partei ist. Aber sie hat ja ihr Ostdeutschsein auch quasi versteckt. Sie wollte ja nicht die Kanzlerin der Ostdeutschen sein, aber das hat natürlich dazu geführt, dass es eigentlich auch sich nicht groß verändert hat, ja. Also das ist immer so diese 5 neuen Bundesländer, auch wenn es dann schon 30 Jahre her war. Und das eben einfach die Erfahrung, die wir gemacht haben, auf die immer wieder hingewiesen werden muss, als ein Erfahrungsschatz, der auch helfen kann für die Zukunft, ja. Also es gibt so einen Satz von Gerhard Gundermann, den ich irgendwie toll finde, obwohl ich jetzt kein Gundermann-Fan bin, aber der hat kurz bevor er gestorben ist gesagt, also man muss sich vorstellen, der Osten fährt im Trabi auf dem Abgrund zu und der Westen fährt im Mercedes und der Trabi fällt gleich runter und der Mercedes fliegt noch eine Weile. Und ich muss einfach daran denken heute, wenn man den Zustand der Autoindustrie, also die ganzen Fehler, die da gemacht worden sind, irgendwie nicht so besonders in die Zukunft zu gucken, dass sich vielleicht doch irgendwas verändert, muss ich immer an diesen Satz denken, ja. So, also, dass es einfach auch so eine bestimmte Bequemlichkeit gab, die auch dazu geführt hat, dass eben viele Innovationen einfach an uns vorbeigegangen sind, ja. Und dann eben auch das wirtschaftliche Gefüge nicht mehr das ist, was man vor 20 Jahren hatte. Und das wiederum dazu führt, dass die Leute verunsichert sind und denken, es geht nicht mehr so weiter und die Katastrophen kommen näher und wir brauchen jetzt irgendjemanden, der in den Schalter umschaltet und dann wird alles wieder gut, ja. Und das ist, glaube ich, ein Trugschluss.
Haben Sie das Gefühl, die Sachsen-Anhaltiner fühlen sich nicht ernst genommen? Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, man kann immer nicht für alle sprechen, ja. Ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die andere Parteien wählen. Also ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dann immer für alles sprechen zu wollen. Ja, das ist so ein bisschen, ja, das kenne ich so aus meiner Kindheit, dass man immer für alles sprechen soll. Das ist aber Quatsch, weil es gibt, glaube ich, 2,1 Millionen IndividualistInnen, die hier leben. Ja. Und natürlich gibt es Strömungen und ja, Richtungen und wo sich viele eben halt treffen. Aber ich glaube, dass Sachsen-Anhalt das am meisten unterschätzte Bundesland nach Saarland ist. oder mit Saarland, keine Ahnung. Also wo immer alle so ein bisschen drüber weggehen, auch als die ICE-Strecke gebaut wurde, wurde sie halt am nördlichsten Zipfel von Sachsen-Anhalt gebaut, da wo nur Kühe rumstanden und keine Menschen irgendwie den Verkehr stören können. Also nicht durch Magdeburg, wo sie eigentlich hätte gehen müssen. Also man wollte so schnell wie möglich von Berlin in Hannover sein. Und dazwischen ist irgendwie so ein bisschen wie in so einem Western-Film, irgendwie so die...
Ich muss dazu sagen, Entschuldigung, der ICE fährt direkt vor meiner Haustür, nämlich durch Gardelegen durch und hält dort nicht.
Genau.
Also wir sehen ihn, aber oder wir hören ihn und sehen ihn, aber wir werden nicht einsteigen können. Und das wird auch künftig nicht passieren, ja.
Ja, und ich meine auch in Magdeburg gibt es ja eigentlich eine Landeshauptstadt, einen ICE-Bahnhof haben. Also das sind so kleine Sachen, die immer so, da geht man so drüber weg, aber die sind wichtig. Genauso wie als ich das Hörbuch für meinen Roman habe einsprechen lassen, habe ich extra nach einer Sprecherin gesucht, die das Wort Magdeburg aussprechen kann. Weil die Leute sagen immer Magdeburg. Und wenn man irgendwie eine ausgebildete Schauspielerin ist, dann sagt man es auch. Und dann spätestens nach dem dritten Mal Magdeburg sind sie wieder bei Magdeburg. Also Magdeburg. Also das sind so Kleinigkeiten, die aber, glaube ich, die zu solchen Kränkungen führen. Ja, also immer viele dieser Kleinigkeiten. Und das betrifft natürlich Sachsen-Anhalt. Ich meine, hier gibt es wahnsinnig viele Kunstschätze und ja auch so die Archäologie und einfach, es war ja im Mittelalter, also schon alleine Magdeburg mit dem Magdeburger Recht, was ich total spannend finde, weil ich in meiner Jugend und Kindheit niemals drüber gehört habe. Und dann fährt man nach Osteuropa und alle sagen, ah, aus Magdeburg, ja, Magdeburger Recht, das ist halt ein Stadtrecht gewesen des Mittelalters, was wirklich den Städten zum ersten Mal eine gewisse Freiheit vor der Kirche gegeben hat. Und das ist sehr lebendig in Litauen, in Belarus und in anderen osteuropäischen Ländern. Aber bei uns ist völlig vergessen, wo ich dann auch sage, warum haben wir das vergessen, ja? Also warum ist hier nur Otto, aber das Magdeburger Recht ist eigentlich für die Städte, für die Urbanität viel wichtiger gewesen. Ja, also solche Sachen, die finde ich dann schon interessant, ja. Also auch welche Gewichtung es gibt. Und
würden Sie sagen, Ostdeutschland wurde in den letzten Jahren zu oft als Problem erzählt, als negative Seite Deutschlands?
Ja, ich finde schon, ja. Also im Ganzen gesehen würde ich schon sagen, ja. Also dass man sozusagen ja das Problemkind. Ja, in unterschiedlicher Weise, aber ich glaube immer dann, wenn wieder irgendwas anders ist als im Rest der Republik, dann wird es immer sofort erklärt, halt mit zwei Diktaturen oder nur mit der Transformation. Also es gibt immer wieder Gründe, warum das so ist, aber ich glaube, das Schwierige ist eben, dass es so kompliziert ist. Ja, dass es wirklich so eine Gemengelage ist aus verschiedensten Sachen, wo man manchmal schon nicht mehr weiß, was eigentlich die Ursache ist. Ja, es ist ja oft so, dass man irgendwie denkt, warum ist das jetzt hier so? Und dann guckt man in der Geschichte und man sieht, das war ein Hungergebiet und das hat sich irgendwie so weiter, also bestimmte Sachen gehen dann so ihre Wege durch die Geschichte und kommen irgendwo anders wieder raus und man fragt sich, wo kommt es eigentlich her? Ja.
Kommen wir da irgendwie wieder raus aus diesem negativen Bild, oder?
Ja, ich glaube, man kann immer nur, das ist ja das Schwierige auch mit dieser ganzen Politik jetzt. Also, wenn jemand gekränkt ist und irgendwie sich rächen will, für den sind doch Argumente, kann man stecken lassen, weil sie werden gar nicht gehört, ja. Ich glaube, man sollte einfach betonen, was es für tolle Sachen gibt. Also, das wurde, glaube ich, viel zu wenig gemacht, viel zu wenig überregional auch darauf hingewiesen, was alles auch da ist, ja, und was es für tolle Projekte gibt. Also zum Beispiel fand ich wunderbar dieses Projekt, was die Kunststiftung Sachsen-Anhalt gemacht hat, wo Künstlerinnen und Künstler in Heimatmuseen gegangen sind und dort so Interventionen gemacht haben, wo plötzlich diese Heimatmuseen oder Regionalmuseen oder wie immer man sie auch nennen, plötzlich nochmal so zu leuchten anfingen. Einfach dadurch, dass jemand gekommen ist und sich ganz genau angeguckt hat, was haben die eigentlich hier für Schätze und dann damit künstlerisch was gemacht hat. Fand ich ein wunderbares Projekt. Da bin ich irgendwie in ein paar Städten gewesen und habe so Regionalmuseen in Aschersleben angeguckt und so und dachte, genau solche Sachen brauchen wir auch so, um das so ein bisschen auch ein bisschen bekannter zu machen, ja, so. Ich glaube, Sachsen-Anhalt lässt das Licht manchmal sehr unter dem Scheffel stehen, ja, so.
Was hält das Bundesland noch zusammen?
Ja, ich glaube, das Problem bei dem Bundesland ist, dass es ja anders als Mecklenburg nicht so gewachsen ist. Es ist ja irgendwie so mal irgendwann so zusammengepackt worden und da hat man ja auch viel preußische Geschichte drin, warum das jetzt hier überhaupt Sachsen-Anhalt ist. Und das ist natürlich schon immer das Problem gewesen, das ist so ähnlich wie mit Baden-Württemberg, wo die eine Seite und die andere Seite sich nicht so richtig verstehen, weil sie sozusagen staatlicherseits zusammengeklebt worden sind, ja. Und so ein bisschen ist es bei Sachsen-Anhalt auch, ne. Also schon alleine so ein bisschen diese, für mich immer so ein bisschen lächerliche Feindschaft zwischen Halle und Magdeburg gibt. Mhm. Also wo ich denke, es sind zwei so interessante Städte, die sollten doch vielleicht was zusammen machen. Ja. Da bin ich immer so ein bisschen, weil ich mag Halle auch sehr, ja, aber irgendwie Magdeburger dann sagen dann, wieso? Ich finde, da könnte man schon viel mehr auch zusammen machen. Und ich hatte neulich eine Lesung in Dessau und habe eben auch nochmal gesehen, was Dessau eigentlich auch für tolle Gärten hat, mhm, und Parks. Und also es ist schon wirklich sehr viel, was man entdecken kann, ja. Und ich habe in der Corona-Zeit, habe ich mit meiner Schwester zusammen einen Spaziergang oder eine Wanderung durch die Altmark gemacht. Da hat man natürlich auch gesehen, dass da tagsüber überhaupt niemand mehr auf den Dörfern war. Und das ist natürlich auch ein Problem, ja, dass die Dörfer so einfach so Schlafdörfer sind und dass eben dieses Leben, was man vorher in Dorfgemeinschaften hatte, eben nicht mehr so richtig zustande kommt, weil die Leute einfach woanders arbeiten, ja. Aber dann hat man auch wieder so einen Film wie von Mascha Schelinski, In die Sonne schauen, mhm, wo man plötzlich so ein Bild der Altmark hat mit diesen wirklich tollen Geschichten und sagt, ja, warum hat das nicht schon jemand vor 30 Jahren erzählt, ja, und so. Also wo man dann wieder denkt, was haben wir hier für einen Schatz an Geschichten, ja.
Ich mag auch das Bild von dem zusammengeklebten Sachsen-Anhalt, weil das so ein bisschen zeigt, dass jeder anders ist und jede Region ja auch alleine für sich stehen kann, aber auch zu Sachsen-Anhalt gehört. Zu Ihrem Roman Schwebende Lasten haben Sie mal gesagt, man muss jede Figur gleichermaßen lieben. Kann man das denn auf die bevorstehende Landtagswahl übertragen?
Ja, es ist, glaube ich, immer was anderes, eine literarische Figur zu lieben als eine Partei. Also ich glaube, es ist wirklich was anderes, ne? Also ich glaube, dass ich es interessant finde, immer bei Figuren danach zu gucken, wieso sind sie so geworden, ne? Also bei mir spielt ja auch immer doch eine Rolle. Ich schreibe ja viel über Frauen und dann ist immer einfach die Frage, warum sind eigentlich die Männer so? Warum haben es die Frauen dann irgendwie so schwer gehabt? Wo waren eigentlich die Männer? Und zu fragen, wo kommt das eigentlich her? Ja, also auch diese Gewalt, Erfahrung von Männern, Erziehung und so. Einer der zivilisatorischsten Momente für mich ist die erste Mutter, der erste Vater, der oder die nicht mehr schlagen. Also die quasi aus dieser Gewalterfahrung in Familie ausbrechen und sagen, ich schlage meine Kinder nicht. Meine Eltern waren zum Beispiel solche Eltern, die noch geschlagen worden sind, aber selber nicht mehr geschlagen haben. Und wo ich dann denke, das ist eine der größten Errungenschaften, die wir haben, dass Eltern nicht schlagen. Und solche Sachen interessieren mich. Woher kommt Gewalt und wie pflanzt die sich weiter fort? Ja, so, warum steht da jemand mit einem Baseballschläger? Was ist eigentlich mit dem los? Ja, das interessiert mich auch literarisch natürlich. Ja. Ich bin ja zuerst Schriftstellerin und dann erst interessiere ich mich für Politik.
Ist Sachsen-Anhalt ein Bundesland für Frauen?
Das ist, glaube ich, das, worüber wir auch immer wieder reden müssen, dass so viele Frauen weggegangen sind.
Ja, genau. Da kommt auch die Frage her.
Ja. Und dass es eben einen Männerüberschuss gibt. Ich habe, glaube ich, es war in Ihrem Podcast irgendwie von den 117 Männer, 100 Frauen, ja.
Ja, irgendwie sowas.
Was ja eine Riesenzahl ist. Und ich kann es so ein bisschen erzählen. Ich war 1999 Stadtschreiberin in Rheinsberg. Die Jungs saßen mit Baseballschlägern auf dem Triangelplatz und die Mädchen sind in den Schreibwarenladen gegangen und haben sich Bewerbungsmappen gekauft. Und genau das war eben der Weg, den beide, also die Mädchen sind alle weggegangen und die Jungs sind sitzen geblieben auf den Bänken. Und ich glaube, dass Frauen natürlich, und das hat natürlich auch was mit ostdeutscher Geschichte zu tun, dass Frauen einfach viele Sachen als Selbstverständlichkeit angesehen haben, zu arbeiten und gleichzeitig auch Kinder zu haben. Also das alles, was irgendwie in dieser Zeit der 90er Jahre, Transformationszeit eben einfach auch dann nicht mehr da war und die Arbeitsplätze waren futsch und so und dann hat man natürlich versucht, irgendwo anders zu arbeiten und ich treffe bei Lesungen, ja, ich habe jetzt über 100 Lesungen gehabt in der ganzen Bundesrepublik und da treffe ich ganz oft Frauen aus Magdeburg, die aus Magdeburg weggegangen sind in den 90er Jahren, weil sie keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr hatten und manchmal auch aus Beziehungen raus wollten, die toxisch waren und dann sind sie halt nach Süddeutschland gegangen. Und die waren hier Dreherinnen. Also einer war aus Eisenhüttenstadt, die hat in einem Stahlwerk gearbeitet. Und die meisten sind in irgendeinem Pflege- oder Gesundheitsberuf beschäftigt und sind dann eben dort geblieben, ne? Und haben ja den Westen auch verändert, muss man ja auch sagen. Also vorher gab es ja da keinen einzigen Kindergarten und das ist ja jetzt auch anders, ja. Also die haben ja auch etwas, was sie von hier als Erfahrung mit haben, in den Westen getragen und den Westen in der Beziehung auch verbessert. Das muss man ja auch sagen, ja. Aber sie hatten hier keine Perspektive mehr und sie wollten diese Perspektive, sie wollten nicht zu Hause sitzen. Das war dann schon wirklich Tradition, dass man irgendwie als Frau eben gut einen Beruf hat. Und das haben sie hier halt nicht gefunden. Dann sind sie weggegangen. Und das hat natürlich auch zur Vereinsamung von Männern beigetragen und auch, muss ich auch sagen, auch zur Radikalisierung. Ja.
Ich sehe,
aber sie selber haben sich zwar radikalisiert, aber sich kein Stück verändert. Also es ist jetzt, sie sind immer noch nicht attraktiv für Frauen. Natürlich wollen Frauen gleichberechtigt sein und sie wollen das Gleiche machen und sie wollen eben einfach auch Unterstützung haben, ja. Und ich glaube, da, das war eben das große Plus zu DDR-Zeiten, dass man sich eben einfach auch scheiden lassen konnte, weil man eben das eigene Geld verdient hat und weil man nicht abhängig war von einem Mann. Und ich glaube, dieses Nicht-Abhängig-Sein von einem Mann hat eben dazu geführt, auch, dass eben auch 20 Jahre später noch Frauen weggegangen sind und gesagt haben, okay, es muss nicht sein, hier zu bleiben. Aber dann hört man eben auch, dass viele, die jetzt in so meinem Alter sind, also wo man dann irgendwie in den nächsten Jahren auch in Rente geht, auch viele sagen, wir gehen wieder zurück. Wir wollen nicht da bleiben. Das ist auch interessant, ja. Und manche haben sich dann schon eine Wohnung gesucht an dem Ort, wo sie weggegangen sind vor 30 Jahren, ja.
Ich kenne das auch aus meinem Freundeskreis. Ich bin jetzt 29 und bei uns im Freundeskreis sind vor allen Dingen Frauen weggegangen, um zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Aber immer mit dem Hintergedanken, meine Heimat ist schön, ich möchte zurückkommen. Aber das stellt natürlich immer auch Herausforderungen. Es muss den entsprechenden Job vor Ort geben. Ah. Also es muss eine entsprechende Wohnmöglichkeit geben. Gibt es Möglichkeiten, Frauen zurückzuholen?
Ich glaube, da muss man schon als Land auch ein bisschen in die Tasche greifen und sich eine Förderung ausdenken und muss attraktive Jobs geben, ja. Und das hat natürlich auch viel mit Entwicklung, Landesentwicklung zu tun und so. Natürlich, man braucht die Leute ja auch. Ich meine, wenn man sich überlegt, also jetzt funktioniert das ja noch einigermaßen mit der Pflege, aber wie ist das zum Beispiel in meiner Generation, wenn wir alt werden, sind da überhaupt noch genug Leute da? Und wenn dann irgendwie so diese Kräfte sich durchsetzen, die sagen, wir wollen hier keine Leute, die nicht hier geboren sind, dann wird man natürlich die Infrastruktur nicht mehr aufrechterhalten können. Betrifft jetzt nicht nur die Pflege, es betrifft ja auch den öffentlichen Verkehr oder so, also all diese Sachen. Und da sehe ich schon schwarz. Muss ich schon sagen, ja.
Ja. Wenn Sie an Sachsen-Anhalt in so 10 Jahren denken, wie sollte das aussehen?
Ja, ich hoffe ja, dass es ein demokratisches Land ist. Und zwar demokratisch, nicht in dem Sinne, dass die Mehrheit die Minderheit zerstört, sondern dass es eine moderne Demokratie ist, die aushandelt, die Minderheiten schützt, quasi die Präambel des Grundgesetzes einhält. Die Würde des Menschen ist unantastbar und damit meine ich alle Menschen, die in dem Land wohnen.
Das ist ein schönes Bild. Danke, Frau Kröchner. Ich habe noch die 3 Ritualabschlussfragen, die wir jeden im Podcast stellen. Die erste ist, was sind denn aus Ihrer Sicht die Themen für die Landtagswahl?
Na gut, ich bin Schriftstellerin. Ich sage natürlich sofort Kultur. Und ich sage es natürlich auch, weil Kultur ja etwas ist, was unter das Land fällt, unter die Landesgesetze. Und da finde ich schon, dass eine radikale Partei da wirklich Änderungen vornehmen kann, die quasi gegen alles sind, was ich verkörpere, auch als Künstlerin.
Ist es für Sie eine Schicksalswahl?
Ja, Schicksal. Ich bin, also vom Sprachlichen her bin ich gegen das Wort Schicksal, weil da steckt so viel Mythologie drin. Und ich glaube, es lenkt auch so ein bisschen davon ab, dass es menschengemacht ist und dass nicht irgendein Gott von oben das bestimmt. Ich würde sagen, es ist eine Entscheidungswahl. Und zwar denke ich immer dran an mich selber am 18. März 1990, wo ich dann abends total überrascht war, dass es so ausgegangen ist, wie ich es nicht wollte. Und hier würde ich mir natürlich wünschen, dass es so ausgeht, wie es nicht erwartet wird. Nämlich, dass es eine breite, aufgestellte, demokratische Parteien gibt, die in dem Landtag vorhanden sind und eine absolute Mehrheit verhindern.
Wo steht Sachsen-Anhalt am Ende des Jahres?
Ja, ich bin leider niemand, der so in so ein Glas guckt. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst und ich habe Hoffnung. Also es ist so eine Gemengelage, die sich auch immer ändert.
Okay.
Ich weiß es nicht.
Danke
für das Gespräch, liebe Frau Kröschner. Das war sehr schön. Und danke auch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr uns gerne Anmerkungen, Ideen oder sowas schicken wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@volksstimme.de oder schreibt einfach einen Kommentar unter diese Folge. Wir lesen alles. Danke und demzufolge bis zum nächsten Mal. Tschüss!